Damit fängt alles an. Damit, dass wir Geliebte sind. Geliebte von Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das, wie viele andere wahrscheinlich auch von euch, schon ganz früh als Kind gehört. Das war so selbstverständlich. Gott liebt dich. Gott ist die Liebe, lässt dich erlösen, lässt mich erlösen, haben wir gesungen. Und das war einerseits so selbstverständlich und gleichzeitig habe ich gemerkt, so ein bisschen war ich fast wie immunisiert. Also das hatte ich so oft gehört, dass ich es eigentlich überhaupt nicht begriffen hatte. Und es war für mich ein langer Weg, dass auch diese Wahrheit, Gott, ich bin geliebt von Gott, wirklich auch vom Kopf ins Herz gerutscht ist. Das sind ja so 30 Zentimeter, die manchmal ganz schön weit sind. Und ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, Gott sagt mir das immer wieder, ich habe dich lieb. Und ich immer dachte, da muss was hinterherkommen. Da muss hinterherkommen, ich habe dich lieb, aber das und das musst du noch ändern. Oder ich habe dich lieb und jetzt tu mal das und das für mich. Das hat mich konfrontiert mit dem Gottesbild, was ich damals hatte. Ja, und ich habe erst eine Zeit gebraucht, bis ich begriffen habe, er will mir tatsächlich nichts anderes sagen als, ich habe dich lieb. Und das darfst du genießen und daran darfst du dich freuen. Und das darf deine Basis sein. Ja, und damit fängt alles an. Und durch dieses Geliebtsein werden wir dann auch fähig, selbst zu lieben. Und als Jesus gefragt wurde einmal, was denn das wichtigste Gebot sei, da sagte er, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft. Hatten wir das nicht gerade erst? Doch, wir hatten es gerade erst, tatsächlich. Am Anfang dieses Jahres hatten wir eine Predigtreihe Zeit für Gott. Gott lieben mit Herz und Seele, mit Verstand, mit Willen, mit im Nächsten. Und das will ich jetzt nicht einfach nochmal alles wiederholen. Das könnt ihr auf unserer Homepage nachhören, nachsehen, diese Predigten vom Januar und Februar. Sondern als ich überlegt habe, welche Akzente möchte ich heute setzen, wenn wir nachdenken über dieses Gott lieben, sind mir zwei Dinge eingefallen. Nämlich einmal, wer ist dieser Gott, den wir lieben? Welche Facetten hat dieses Gegenüber unserer Liebe? Und auf der anderen Seite, in welcher Weise lieben wir als Menschen? Und diese beiden Dinge möchte ich heute mit euch bedenken. Gott lieben, das heißt den Vater lieben, den Sohn lieben, den Geist lieben und jedes ist für sich eine eigene Sache oder hat bestimmte Dinge, die es zum Aufleuchten bringt. Den Vater lieben. Wie ist das, wenn wir den Vater lieben? Das Hervorstechendste, was mir dabei einfällt, ist das Stichwort Vertrauen. Denn der Vater, das hat etwas damit zu tun, da ist einer, der ist größer als ich. Der hat den größeren Überblick. Der weiß etwas, was ich noch nicht weiß. Der hat schon viel mehr Erfahrung, als ich Erfahrung habe. Der hat eine weite Sicht. Und diesem Vater darf ich mich anvertrauen. Wenn ich als Kind einen Vater liebe, dann hat das etwas damit zu tun, mit Vertrauen, mit Geborgenheit. Dass ich weiß, ich kann mich drauf verlassen, mein Papa kümmert sich schon. Und wenn ein Kind ständig das Gefühl hätte, ich muss dafür sorgen, dass meine Eltern alles richtig machen oder ich muss mich hier um die Familie kümmern, dann läuft etwas schief. Dann verkehren sich die Rollen. Die Kinder ehren ihre Eltern, ihren Vater, ihre Mutter dadurch und lieben sie auch dadurch, dass sie einfach vertrauen, dass sie diesen Schutz genießen, der ihnen gegeben wird, dass sie diese Geborgenheit genießen. Und in unserem Vertrauen machen wir Gott ein Geschenk der Liebe. In dem Vater, da ist auch immer wieder der Schöpfer mit verbunden. Wenn wir den Vater lieben, können wir auch darüber nachdenken, was es heißt, den Schöpfer zu lieben. In seiner Schöpfung. Das ist eine Art von Liebe, die sich an vielen Stellen in Staunen ausdrückt. Staunen über das, was er gemacht hat. Aber auch eine Liebe, die sich ausdrückt darin, das bewahren zu wollen, was er gemacht hat. Es nicht einfach den Bach runtergehen zu lassen, sondern es im Blick zu haben und die Liebe, mit der er seine Schöpfung ansieht, selbst in sich wachsen zu lassen. Den Vater lieben mit diesen Facetten Vertrauen und Staunen. Den Sohn lieben. Wenn ich darüber nachdenke, was heißt es, Jesus zu lieben, dann finde ich das immer ganz toll, dass Jesus so begreifbar ist. Dass dadurch, dass er auf der Erde war, dass er gelebt hat, dass ganz viele Geschichten von ihm erzählt werden, was er getan hat, was er gesagt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, dass er dadurch so begreifbar ist. Nicht irgendwie nur so jenseitig, sondern wirklich diesseitig anfassbar, ein begreifbarer Gott. Und in mancher Hinsicht macht es das vielleicht auch leichter, ihn zu lieben, weil man ihn so als menschlichen gegenüber auch wahrnimmt. Da ist er, Jesus, der Sohn, als der Lehrer, der Rabbi, der ganz viel Wichtiges von Gott erzählt. Und den zu lieben, das bedeutet auch, seine Worte zu lieben, lieben zu lernen, seine Lehre wertzuschätzen, mich damit auseinanderzusetzen, sie ernst zu nehmen, zu gucken, wie kann ich sie in mein Leben übersetzen. Darin drückt sich Liebe zum Sohn aus. Oder an einer Stelle heißt es, er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern und auch Schwestern. Er ist der große Bruder für uns. Und große Brüder, die sind sowas, da kann man so aufgucken. Das sind die, die vielleicht manchmal was für einen durchboxen oder wo man sich so abgucken kann, wie die die Dinge so machen und dann kann man sie auch so machen oder extra anders machen. Aber Jesus so als großer Bruder, als Orientierungsmarke, als einer, mit dem wir auch unterwegs sind. So wie die Jünger damals mit ihm unterwegs sind, sind wir ja auch heute auch in seiner Nachfolge unterwegs. Ein großer Bruder, mit dem wir unterwegs sind und wo wir es lieben, in seiner Nähe zu sein und von ihm uns etwas abgucken zu können. Und den Sohn lieben, das bedeutet auch dann bis zum bitteren Ende ihn zu lieben, bis zum Kreuz und dann auch bis zur Auferstehung. Den Sohn lieben, das heißt auch dieses Geheimnis an mich ranlassen, dass er gestorben ist, um mich zu retten, um dich zu retten, dass er das gut macht, was nicht gut ist in meinem Leben, was nicht heil ist, dass er der Heiland ist und diesen Heiland lieben, der mein Leben in Ordnung bringt, der mich rettet, an dem ich mein Leben festmachen kann. Und der nicht nur der Gekreuzigte ist, sondern dann auch der Auferstandene, der, bei dem ich Auferstehungskraft tanken kann, der weiß, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass es weitergeht. Diesen Sohn lieben, der all das in mein Leben hineinbringt. Und dann die dritte Facette Gottes, den Geist lieben. Das ist ja manchmal so das Ungreifbarste. So, wer ist er denn, der Heilige Geist? Und ich empfinde immer, wenn ich überlege, was ist der Heilige Geist, dann denke ich immer, das ist der kommunizierende Gott. Das ist der Gott, der mit uns im Gespräch ist, der mit uns reden will, auf dem wir hören können. Und wenn wir den Geist lieben wollen, dann heißt das, das Gespräch mit ihm immer mehr lieben lernen. Immer besser zu versuchen, seine Stimme hören zu können. Damit rechnen, dass er hineinspricht mitten in meinen Alltag auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wäre ein großes eigenes Thema. Aber einen Akzent möchte ich setzen, dass wir den Geist lieben wollen. Damit hängt es zum Beispiel zusammen, wenn wir gerade im Abendmahlsgottesdienst bewusst auch Raum geben für Eindrücke. Wir sagen, wir wollen vom Geist etwas hören. Wir wollen damit rechnen, dass Gott hineinredet in unsere Gemeinschaft, zu Einzelnen, aber auch zu uns gemeinsam, auch über Predigt, Lobpreis, all das hinaus. Und wenn wir Gott hören, dann merken wir gleichzeitig, ja, das ist ein großes Wunder, das ist ein riesengroßes Geschenk. Und gleichzeitig treffen da wirklich Himmel und Erde aufeinander. Und wenn Gott redet zu uns, geht das immer durch unser Menschliches hindurch. Und manchmal ist das nicht so richtig leicht zu unterscheiden, auch was ist jetzt von mir und was ist jetzt von Gott und wie kriege ich das auseinander. Oder ich nehme vielleicht etwas wahr und dann bleibt trotzdem noch die Frage, ist das für mich einfach? Ist das für jemand anders? Soll mich das einfach ins Gebet leiten? Soll ich das einfach im Gebet weiter vor Gott bringen? Oder ist das etwas, was ich weitersagen soll? Und wenn ja, an wen? Und deshalb ist es gut, wenn wir diesen Raum haben im Abendmahlsgottesdienst, wo wir offen sind für Eindrücke des Geistes, für das Reden des Geistes, dass wir dann eine spirituelle Begleitung haben, wie wir das nennen. Jemand, der mithört und mitdenkt, wie ist das einzuordnen? Wo ist da Gott drin? Wo ist da vielleicht Eigenes drin? Wo ist das richtig angesiedelt? Ist es gut, das jetzt im Gottesdienst zu sagen? Ist es besser, das einfach erstmal nochmal mit ins Gebet zu nehmen? Ist es gut, das auf einen Zettel zu schreiben und es der Gemeindeleitung in die Hand zu drücken? Wie auch immer, es kann ja verschiedene Wege geben, damit umzugehen. Deshalb eben dieser Raum und auch diese Begleitung in dem Hören durch diese spirituelle Begleitung. Den Geist lieben, das wollen wir auch damit üben, dass wir uns immer mehr ausrichten, aber dafür offen sind, dass er redet. Den Vater lieben, den Sohn lieben, den Geist lieben. Es hat so ganz verschiedene Facetten, unsere Liebe zu Gott, je nachdem, wen wir im Blick haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal so überlegt hast, reflektiert hast, was so deine spontane Anrede im Gebet ist. Sagst du, lieber Herr Jesus, oder sagst du, Vater im Himmel, oder sagst du noch was ganz anderes? Manchmal zeigt das etwas, manchmal ist das einfach Gewohnheit, aber manchmal zeigt es auch davon, was so unser erster Zugang ist zu Gott, wie wir uns ihm am leichtesten erstmal nähern können. Und gleichzeitig habe ich entdeckt, so im Laufe meines Lebens hat sich das auch immer wieder geändert, dass ich mal so und mal so Gott angeredet habe oder manchmal auch bewusst unterscheide, da ist jetzt der Vater gefragt oder da ist der Sohn gefragt oder der Geist gefragt. Und wir so diese Größe Gottes und auch diese Vielfalt, dieses Drei-in-Eins, diese Dreifaltigkeit Gottes auch im Blick haben, da, wo wir ihn lieben. Es ist einer, den wir lieben und er ist trotzdem so vielgestaltig, dass wir das auf ganz unterschiedliche Weise tun können. Und dann ist nicht nur Gott vielgestaltig, sondern wir Menschen sind auch unterschiedlich. Also schon allein, wenn ich euch jetzt hier alle angucke, ihr seht alle ganz verschieden aus. Das ist schon mal von Vorteil, das macht leichter, die Namen zu merken. Und jemand hat mal so ein schönes Buch geschrieben, das heißt 9 Wege, Gott zu lieben. Also 9 Wege ist jetzt nicht unbedingt eine heilige Zahl und in Stein gemeißelt. Es gibt auch einen anderen Menschen, der hat über 5 Sprachen der Liebe gesprochen. Die könnte man auch auf die Gottesliebe übersetzen. Und vielleicht würde jemand anders 25 finden. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber diese 9 Wege, Gott zu lieben, die Gary Thomas in einem Buch mal dargestellt hat, ich habe mal recherchiert gestern, man kriegt es nur noch als E-Book, also als gedrucktes nicht, aber wer sich interessiert, kann es zumindest noch digital lesen. Der macht deutlich, wenn wir Menschen lieben, drücken wir unsere Liebe unterschiedlich aus. Jeder, der verheiratet ist, weiß das wahrscheinlich, dass 2 Menschen ihre Liebe schon unterschiedlich ausdrücken. Und so viele, wie wir sind, auch Gott gegenüber, drücken wir unsere Liebe unterschiedlich aus. Gott hat uns verschieden gemacht und er freut sich daran. Und so als kleinen Eindruck möchte ich euch einfach mal diese 9 Wege, die Herr Thomas nennt, kurz vorstellen, damit wir so ein bisschen diese Bandbreite vor Augen haben. Den Naturtyp nennt er Menschen, die Gott in der Schöpfung lieben. Diese da, wo sie draußen sind, wo sie in der Natur sind, spüren, ich begegne Gott, ich nehme ihn wahr. Oder vielleicht auch im Nachdenken über die ganz kleinen Strukturen des Lebens, die Zellen und all diese kleinen Zusammenhänge ins Staunen kommen über das, was Gott tut. Oder im Staunen über das ganz Große, das All. Ich weiß, dass mir schon manchmal auch bei irgendeinem Spaziergang irgendwas ins Auge gefallen ist in der Natur, wo ich merkte, da sagt mir Gott was durch diesen Ast, durch diesen Baum, durch diesen Vogel oder was auch immer. Und Menschen, die dieser Naturtyp sind, für die ist das der Hauptzugang, Gott zu lieben und ihm seine Liebe auszudrücken. Den sinnlichen Typ nennt er Gott mit allen Sinnen lieben. Riechen, schmecken, sehen, fühlen, alles, was uns so gegeben ist. In dem Bild, auf dem Bild sind es jetzt mal ganz viele Farben und Pinsel. Genauso könnte das eine Gitarre und eine Flöte und sonst was sein, die da drauf sind oder andere Dinge. Menschen, die diese Sinneswahrnehmung ganz besonders nutzen, um damit mit Gott in Kontakt sind. Ob sie ihm Bilder malen, ob sie ihm Lieder singen. Oder ich denke auch an manche Erfahrungen, die ich beim Bibliodrama gemacht habe, wo ich feststelle, an manche Hand im Rücken kann ich mich auch 20 Jahre später noch genau erinnern. Die war so prägnant an dieser Stelle und das habe ich mit den Sinnen gemerkt. Der liturgische Typ, Gott lieben durch Rituale und Symbole. Wenn wir Abendmahl feiern, ist das so etwas. Das sind Menschen, die sagen, mir tut es gut, dass ich bestimmte Dinge immer wiederhole. Dass das eine Struktur ist in meinem Leben, wo ich weiß, da kann ich mich auch fallen lassen. Ich muss meinen Glauben nicht jeden Tag neu erfinden, sondern da ist etwas, das ist mir gegeben, etwas Größeres, in das ich eintauchen kann. Worte, die andere schon gesagt haben, in denen ich mich wiederfinden kann. Und darin kann ich meine Liebe zu Gott vertiefen. Der asketische Typ, ein Klosterzimmerchen habe ich euch hier ausgedrückt. Menschen, die wenig brauchen, die sich Stille wünschen, keine Ablenkung, Fokus auf das, dass einfach sie und Gott jetzt da sind und mehr nicht. Einsamkeit, Schlichtheit, kein großes Brimborium, je weniger, desto besser. Auch das ein Weg, Gott zu lieben. Ganz anders der aktivistische Typ, der sich einsetzen will, der sagt, unsere Welt, da ist so viel Ungerechtes und Gott will Gerechtigkeit. Und meine Art, Gott zu lieben, ist es dafür, mich einzusetzen, dass mehr Gerechtigkeit in dieser Welt einzieht, dass wir Gottes Reich ein Stück näher kommen. Gott lieben durch Konfrontation, durch Einsatz, durch sich einbringen. Eine völlig andere Art und Weise. Der fürsorgliche Typ. Einer, der immer weiß, was die anderen brauchen. Einer, dem man abspürt, dass der immer ein offenes Ohr hat. Dass der merkt, im anderen begegnet mir Jesus. Und der das vor Augen hat und der sich hinwendet, zuwendet, ob Kindern, ob alten Menschen, ob irgendwelchen Randgruppen. Ein Mensch, der Gott liebt durch die Nächstenliebe und darin wirklich aufgeht. Der enthusiastische Typ, jemand, der feiern will. Also während der Asket sagt, weniger ist mehr, sagt der Enthusiastische, mehr ist mehr. Mehr Lautstärke, mehr Licht, mehr Farbe, mehr Menschen und je größer, desto besser. Und auch das eine Art, Gott zu lieben, zu feiern, in seiner Gegenwart zu sein und sich an ihm zu freuen. Der intellektuelle Typ geht, glaube ich, ein bisschen anders ran. Der hat seine Bücher, seine Gedanken. Der möchte verstehen. Und der ist überglücklich, wenn er denkt, jetzt habe ich den Zusammenhang da zwischen Jesaja und Matthäus verstanden. Jetzt weiß ich, wie das gemeint ist. Mir ist ein Licht aufgegangen. Halleluja. Und der in diesem intellektuellen und verstandesmäßigen Auseinandersetzen merkt, Gott wird mir dabei immer größer und lieber. Und daran freue ich mich. Und der kontemplative Typ. Einer, der Gott liebt, einfach durch seine Hingabe, einfach sein Sein in der Gegenwart Gottes. Ich finde dieses Bild von diesem Vater mit dem Kind, das drückt etwas aus, wirklich so in Gottes Liebe baden, in Gottes Liebe sein, da ganz tief eintauchen. Und ja, 9 ganz unterschiedliche Typen und wahrscheinlich gibt es noch mehr und es gibt Überschneidungen und es gibt wer weiß ich was, aber ganz viele unterschiedliche Wege, wie Menschen ihre Liebe zu Gott ausdrücken. Und wenn man mal darüber nachdenken will, kann man merken, von all dem findet man auch was bei Jesus. Das werde ich jetzt nicht ausführen, aber könnt ihr ja mal so in eurem Hinterkopf behalten. Von all dem findet man was bei Jesus. Nur für uns Menschen ist das manchmal ganz schön schwer, mit dieser Verschiedenheit umzugehen, dass wir unsere Liebe zu Gott so unterschiedlich zeigen und leben. Und wir sind ja leider manchmal so große Vergleicher und das endet dann entweder bei dem Gefühl, oh, der andere, der ist so geistlich und der, boah, der macht so eine Erfahrung, die habe ich noch nie gemacht und ich bin bestimmt ein schlechterer Christ. Oder man ist andersrum gestrickt und denkt, also das, was die machen, das ist ja nicht so geistlich, wie ich das mache und ich bin eigentlich ein bisschen besser und das andere ist so, naja, so Christsein zweiter Klasse oder so. Ne? Und ich glaube, beides sind große Irrtümer. Wir sind einfach verschieden. Und das ist, glaube ich, auch eine der großen Aufgaben, die wir immer wieder als Gemeinde haben, das auch auszuhalten und stehen zu lassen, dass ein anderer seinen Glauben und seine Liebe zu Gott anders ausdrückt, als ich das tue. Und dass er andere Bedürfnisse auch hat nach dem Rahmen, in dem er das tut. Manchmal kann ich mich davon inspirieren lassen. Manchmal kann ich so ein bisschen geistliches Fremdsprachenlernen betreiben, dass ich sage, das ist nicht meine erste Sprache, aber vielleicht ist es bereichernd, davon auch ein bisschen was zu lernen. Und manches bleibt uns vielleicht ein Leben lang fremd. Und das ist in Ordnung. Gott hat seine Schöpfung so vielfältig, so unterschiedlich gemacht. Ich denke immer, warum muss jeder Baum eine andere Blattform haben und jeder Busch, das ging doch auch einfacher. Oder warum muss es nicht nur eine Sorte Ameisen geben, sondern jede Menge Sorten verschiedener Ameisen. Gott ist einer, der diese Verschiedenheit gemacht hat. Und ich stelle mir vor, wenn alle immer nur gregorianisch singen würden, oder wenn alle immer nur still wären oder wenn alle nur Hillsong singen würden, wäre Gott das ziemlich langweilig. Ich glaube, er mag das auch, dass er mit uns verschieden kommuniziert. So wie wir auch als Eltern, als Lehrer merken, mit verschiedenen Kindern ist es verschieden. Zu jedem hat man seine ganz eigene Beziehung und zu jedem hat man seinen ganz eigenen Zugang und das ist in Ordnung. Und das macht ja auch etwas Besonderes aus dann an jeder Beziehung und deshalb darf das so sein. Entscheidend ist, dass wir uns ausrichten auf dieses Gottlieben. Entscheidend ist, dass wir das nicht vergessen, dass das das wichtigste Gebot ist. Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit dem ganzen Verstand, mit aller Kraft. So, wie wir es können. Und dass wir uns daran ausrichten, dass wir es eben nicht nur ins Regal stellen, sondern dass wir auf dem Weg sind, dass wir uns dahin bewegen, immer mehr welche zu sein, die Gottliebende sind, die von seiner Liebe sich anstecken lassen und die Liebe zu ihm immer mehr der Ausdruck geben. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, sagt der erste Johannesbrief. Und das wollen wir mitnehmen. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen.